Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode. Endlich mal wieder mit Gästen, besser gesagt einer Gästin heute, der Frau Dr. Männer. Sie hat die wissenschaftliche Leitung im Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung der Uni Augsburg und hat promoviert zum Thema Serious Gaming und ist damit natürlich prädestiniert für unseren Podcast, der sich ja auch viel mit dem Thema Gaming und wie man das Ganze auch in den Bildungsalltag, in den Unterrichtsalltag integrieren kann. Ja, auf jeden Fall auch jetzt nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich ja schon lange auf der Suche bin nach irgendeinem Expertin oder einem Experten, der sich mit Serious Gaming auskennt. Und dann durch Zufall war das ja, also auch über diese Praktikumsstelle, die jetzt zwar nicht so erfreulich war, aber, aber immerhin für mich schon erfreulich, weil dadurch bin ich aufmerksam geworden und habe geguckt, wer ist denn das und was macht denn die? Und da habe ich durch Zufall eben diese Doktorarbeit gesehen, die Dissertation über tatsächlich Serious Gaming. Ich hatte nämlich in der Alp auch schon probiert, jemanden zu finden. Und da war aber nur eine Spieleentwicklerin verfügbar. Mhm. Aber ich habe gemeint, na, da hat sie einfach nur aus der Entwicklersicht und das bringt dann wenig für Laien. Ich habe gesagt, ja, da muss ich mal weiterschauen und ja, super. Wie kommt man auf Serious Gaming? Also das hat mich jetzt schon mal interessieren. Also das ist ja wirklich ein Randthema, sag ich. Oder ist Videospielen Ihre Leidenschaft? Oder wie kommt man auf so ein Thema?
Nee, tatsächlich nicht. Videospielen ist eigentlich gar nicht so meine Leidenschaft, sondern ich habe tatsächlich auch ja Gymnasiallehramt studiert und habe mich quasi in meinem Lehramtsstudium schon immer gefragt, was es eben so für didaktische Ansätze gibt, die intrinsische Motivation von Schülerinnen und Schülern zu stärken, gerade bei Themen, die vielleicht nicht so griffig sind. Also es gibt ja Themen, die interessieren alle und es gibt aber ja auch Themen, die sind ja erstmal vielleicht auch sehr komplex und mit sehr trocken anmutend und das hat mich eigentlich schon immer so umgetrieben, wie kann man da Kinder und Jugendliche dafür motivieren, sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich eben an der Uni geblieben bin, in einem Bildungsprojekt die Aufgabe bekommen, das Thema Faserverbundwerkstoffe an Schülerinnen und Schüler zu bringen. Also ein sehr naturwissenschaftlich-technisches Thema, das eben auch, wenn man es noch nie gehört hat, natürlich auch erstmal so ein bisschen kompliziert und abstrakt anmutend ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, man könnte ja sagen, Faserverbund, Naturwissenschaften, da kann man bestimmt damit experimentieren. Kann man, aber halt nur unter großen Sicherheitsbedingungen, also beispielsweise, wenn man mit Originalverbundmaterialien experimentieren möchte, dann muss man das immer unter einem Abzug tun. Das Harz, das da eingesetzt wird, um die Fasern quasi zu verstärken, riecht auch nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist was man nicht übergreifend mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Also kann man schon mal machen im Rahmen von einem Schülerlaborbuch, aber natürlich jetzt nichts, was Lehrkräfte in der Schule machen können. Und habe mir dann überlegt, wie ich eben dieses Thema so aufbereiten kann, dass das Lehrkräfte im Unterricht einsetzen können oder halt an Schülerinnen und Schüler vermitteln können, dass es für die Lehrkräfte möglichst einfach wird, in Anführungszeichen, das Thema mitzunehmen, weil wir eben diesen Forschungstransfer leisten mussten oder leisten sollten. Und zum anderen eben auch, dass das Thema für Schülerinnen und Schüler eben ziemlich abstrakt ist, wie man das eben ansprechend aufbereiten kann. Und habe dann eben mal so ein bisschen recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt und bin dann eben auf die Sparte der Serious Games gekommen und habe mich dann eben so in dieses Thema reingelesen und habe mir gedacht, ja, das ist tatsächlich was, ich meine, jedes Kinderlernen ja auch überspielen. Das hat mir damals eben auch schon total eingeleuchtet, dass man dadurch ein hohes Motivationspotenzial vielleicht schaffen kann. Und das habe ich eben dann ausprobiert im Rahmen der Dissertation.
Ja, wie muss man sich jetzt so ein Serious Game vorstellen? Also ich kenne ein, zwei und mal so unähnlich anderen Strategiespielen sind die jetzt gar nicht. Aber wo ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied, wenn ich sage, naja, es ist nicht wirklich ein Videospiel im eigentlichen Sinne, aber ja eigentlich doch ein Spiel. Also was ist das Serious quasi da dran?
Also letztendlich ist entscheidend mal, wie das Spiel von der Story und natürlich auch vom Setting gestaltet ist, weil bei den herkömmlichen Gesellschaftsspielen ist ja so, da steht ja eben nicht der Lerngegenstand im Vordergrund, sondern da geht es ja ganz häufig darum, also gerade wenn man dieses, also wenn man sich so große Videospiele anschaut, bekannte Videospiele, dass es natürlich ganz aufregend ist, dass es eine gute Grafik hat, dass es die Spielerinnen und Spieler band, also wir sprechen da ja von der Immersion, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Jugendlichen da komplett eintauchen können, dass sie am besten alles um sich herum vergessen. Also das ist eigentlich so der Anspruch, den Videospielhersteller an ihre Spiele haben. Oder auch Erwachsene, da geht es ums Gleiche. Also letztendlich geht es ja immer darum, mit dem Spiel jemanden quasi zu fesseln, zu bannen. Und das ist halt was bei Serious Games tatsächlich gut bedacht werden muss, wie eben die Spielmechanik und das ganze Setting drumherum gestaltet ist, dass eben die Spielmechanik nicht vom Lerngegenstand ablenkt. Und es muss natürlich auch in so Portionen spielbar sein, dass man sagt, man kann das eben zum Beispiel gut im Unterricht einsetzen, man kann darauf aufbauen, es hat Bezüge zum Lehrplan, also da gibt es schon ganz entscheidende Unterschiede zwischen Gesellschaftsvideospielen oder halt insgesamt Gesellschaftsspielen, weil Serious Games heißt ja nicht immer, dass es digital sein muss. Also Brettspiele können auch Serious Games sein. Kann eben genauso gut auch analog funktionieren. Es hängt eben immer davon ab, wie das Spielsetting gestaltet ist.
Okay. Ja, das leuchtet natürlich ein, dass das Thema an sich, aber die Immersion wäre natürlich cool, wenn die natürlich auch bei so einem Bildungsziel komplett eintauchen. Das ist natürlich auch wünschenswert. Ich habe mich auch gefragt, wie kann man überhaupt, wenn man ein Laie ist, ich würde mich jetzt, obwohl ich viel Videospiele spiele, als Laie bezeichnen, was die Spieleentwicklung angeht. Das ist ja ein ganz eigener Prozess. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich von der Didaktik her komme und sage, okay, da hätte ich folgendes Konzept, weil ich habe das studiert, ich habe mich damit auseinandergesetzt aus der fachlichen Perspektive, aber aus der Entwicklerperspektive mussten Sie da dann Spieleentwicklung neu lernen oder gab es dann einen Partner, der gesagt hat, das machen wir zusammen oder Kolleginnen
also
oder Kollegen?
Genau, also ich hatte tatsächlich zwei Informatikstudierende, die ihren Master in Informatik gemacht haben, die genau in dem Bereich eben einen Schwerpunkt im Informatikstudium gelegt haben, also auf Game-Entwicklung. Und mit den beiden gemeinsam habe ich überlegt, wie man das Ganze gestalten kann. Weil meine erste Idee war tatsächlich so eine virtuelle Lernwelt, wo man Avatare hat und man quasi in so eine Lernwelt eintauchen kann und mit diesen Avataren sich eben das Phänomen der Faserverbundwerkstoffe anschauen kann, da selber quasi so kleine Experimente in der virtuellen Welt durchführt, auch mit den anderen Avataren dann in Interaktion treten kann. Das war so meine Vorstellung. Und da hätten wir eben auch das Thema mit der Immersion, das Sie gerade angesprochen haben. Also gerade bei so virtuellen Lernwelten hat man natürlich einen sehr, sehr großen Immersionsgrad, wenn das gut gestaltet ist. Nur habe ich dann eben festgestellt, also wir haben dann einen Prototypen von der virtuellen Welt aufgesetzt und haben das mit Schülerinnen und Schülern erprobt und haben dann festgestellt, dass das so in dem Ding einfach mit den Jugendlichen nicht gut funktioniert. Das hat damit zu tun, dass wir, wie ich vielleicht jetzt noch nicht erzählt habe, aber was letztendlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Spieleentwicklung ist, wenn man eben von der pädagogischen Seite kommt und nicht ein professionelles Unternehmen dabei hat, dann sind natürlich auch die technischen Möglichkeiten, die man hat, begrenzt, weil man dann keine Fachinformatiker in dem Sinne hat oder keine professionellen Spielentwickler. Also von dem her muss man sich ja dann immer überlegen, wie kann man das Setting quasi mit seinen vorhandenen Ressourcen bestmöglich gestalten. Und die virtuelle Lernwelt, die wir damals zur Verfügung hatten, das war OpenSim. Mittlerweile gibt es da natürlich schon viel, viel bessere. Aber damals, als ich die Promotion geschrieben habe, war das eben so die Lernumgebung, die man auch mit Schülerinnen und Schülern nutzen konnte. Und die war von ihren technischen Möglichkeiten einfach schon deswegen sehr, sehr beschränkt, weil das an ganz vielen Schulen sogar funktioniert hat mit dem Internet. Also man, also zum einen mit den Internetkapazitäten, zum anderen dann aber auch mit den Grafikkapazitäten von den Rechnern. Das heißt, wenn die Grafikkarten nicht gut genug waren, dann hat man eben die Welt teilweise nur ein Stück gesehen. Wenn die Internetbelastung quasi zu viel war, dann haben manche Schülerinnen und Schüler gar nicht weiterspielen können, weil die Welt gestoppt worden ist. Also das war damals sehr schade und wir haben auch festgestellt, dass sich die Schülerinnen und Schüler unglaublich selber gegenseitig ablenken mit diesen Avataren, weil die haben dann alles Mögliche mit den Avataren ausprobiert, anstatt quasi das Spiel an sich zu spielen. Und deswegen sind wir dann davon abgekommen und haben eben dann gemeinsam überlegt, was aus unserer Sicht jetzt ein Setting wäre, wo man sagt, das können Lehrkräfte wirklich ohne Probleme auch im Unterricht einsetzen. Und dann eben auf so eine App-Entwicklung gekommen, weil eben diese beiden Informatikstudierenden in der Umgebung Unity, nennt sich die, das ist eine Spielentwicklung, wo auch professionelle Spiele drin entwickelt werden, ihre Masterarbeit geschrieben haben und da eben auch wussten, wie kann man so ein Spiel gut aufsetzen, dass es technisch gut funktioniert, und ich habe quasi das pädagogisch-didaktische Design dann dazu gebaut.
Ja, okay, ja, Unity kenne ich natürlich. Da haben wir auch schon öfters jetzt probiert, was zu bauen. Aber das, wie gesagt, das ist
schon sehr fordernd. Hui. Also, ja, genau. Also, ja, also ohne die beiden Informatikstunden hätte ich mich damals tatsächlich auch schwer getan, das technisch umzusetzen. Ja. Aber das war halt in dem Zusammenhang ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, weil die hatten großes Interesse, das, was sie im Studium gelernt haben, einzubringen, dass es eben auch praktisch angewandt werden kann. Und für mich war es auch super spannend, da so gemeinsam diesen Entwicklungsprozess durchzugehen, weil die beiden Informatik-Studierenden, die hatten natürlich mal ganz, ganz ausgefeilte Ideen für die Spielmechanik. Und wenn ich dann wieder, ich habe ja die Schülerinnen und Schüler von Anfang an mit einbezogen in den Entwicklungsprozess, wenn sie dann wieder gesehen haben, wie schwer die sich tun und wie lange die brauchen, um ein Level zum Beispiel durchzuspielen, dann war das auch für die Informatik-Studierenden ein ganz interessantes Learning zu sehen, dass man eben gut aufpassen muss, welche Zielgruppe man hat, wie man eben die Spielmechanik auch entsprechend gestaltet, dass sie dann eben auch nicht frustriert, weil wenn ich eine Aufgabe halt ganz, ganz lang immer wieder mache und ich komme nicht weiter und ich komme zu keinem Ergebnis, dann ist so ein Serious Game natürlich auch nicht zielführend.
Ist das dieser Design-Based Research-Ansatz, oder? Ich habe das ja so quer gelesen, da war irgendwann die Rede von so einem, ja, wie man halt Spiele
Design
entwickelt.
Der Design-Based Research, genau, Ansatz, genau, das ist der DBR-Ansatz, also der wird quasi, oder den kann man anwenden, wenn man quasi mit der Zielgruppe gemeinsam entwickeln möchte, und das habe ich in der Promotion, habe ich den erst eingesetzt. Wir entwickeln mittlerweile eigentlich bei allen Bildungsinterventionen, die wir bei uns, also bei mir in dem Bereich an der Uni entwickeln, mit dem DBR Ansatz, weil der halt einfach sehr, sehr viele Evaluationsschleifen auch zulässt und die Zielgruppe eben von Anfang an dabei ist. Und in dem Fall war es so, dass ich die Schülerinnen und Schüler quasi ab der Idee schon eingebunden habe. Also diese Idee mit der Pirateninsel, die kam tatsächlich auch von Schülerinnen und Schülern in der 8. Klasse, weil ich die einfach befragt habe, mit welchen Figuren sie sich da wohlfühlen würden, was sie gut fänden als Spielfigur. Und so hat sich das dann eben gemeinsam in dem Prozess ergeben. Also die haben dann eben schon mitentschieden, welche Spielcharaktere dabei sind, wie das Setting ist. Dann haben sie die einzelnen Level bekommen, dass man geguckt hat, wie intuitiv ist das, kommen die Kinder und Jugendlichen damit zurecht, ist es zu viel Text, ist es zu wenig Text, brauchen sie vielleicht mehr Hilfestellung, und das ist eben mit diesem Design-Based Research-Ansatz, ist es eben immer so, dass man einen Prototypen entwickelt oder halt einen Teil des Spiels entwickelt, dann testet die Zielgruppe, gibt dann entsprechend Feedback und dann baut man das Feedback wieder ein und dann testet man wieder, und das macht man eben in mehreren Schleifen so lange, bis man eben ein Material hat, wo man sagt, damit kommen die Schülerinnen und Schüler jetzt gut zurecht.
Ja, das ist ja krass. Das heißt, das erste Spiel war, ja, um es krass zu sagen, für die Tonne, weil dann die Hardware, oh Gott.
Genau, aber es war ein super spannender Ansatz, war damals auch beispielsweise für meinen Doktorvater auch ein sehr spannendes, also ein sehr spannender Punkt, weil der hat damals gemeint, ja, er könnte sich das mit so einer virtuellen Lernwelt eben auch total gut vorstellen. Er hat mit der virtuellen Lernwelt mit Studierenden schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das könnte mit Schülerinnen und Schülern auch gut funktionieren. Und wir haben dann halt eben festgestellt, also wir hatten ja auch nicht nur eine Klasse, mit der wir getestet haben, sondern wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Klassen, also es waren schon etliche Schülerinnen und Schüler, die diese virtuelle Welt getestet haben, und wir hatten überall dieselben Probleme. Also es waren dann auch nicht irgendwie einzelne Schülerinnen und Schülergruppen, wo man gesagt hat, ja, die sind halt besonders unruhig oder so, deswegen hat es nicht funktioniert, sondern man hat einfach festgestellt, dass also diese ganzen technischen Aspekte, die diese Welt mit sich bringt, die funktioniert einfach nicht, um das im Unterricht einzusetzen. Und das war dann eigentlich auch ganz gut zu sagen, okay, das haben wir jetzt probiert, das funktioniert nicht. Und welche Art von Serious Game, von digitalem Serious Game müssen wir gestalten, damit es wirklich für Lehrkräfte auch einsetzbar wird im Unterricht und dass Schülerinnen und Schüler dadurch eben auch was lernen können.
Ja, und das Thema Faserverbundwerkstoffe, das war jetzt wirklich deswegen, oder was heißt deswegen, aber die Art des Serious Games war jetzt deswegen gewählt worden, weil man sagt, naja, also experimentell kann da nicht wahnsinnig viel passieren. Und Daher würde sich bei dem Thema genau diese Art der didaktischen Aufarbeitung anbieten, weil im Lehrplan mir viel schwer, das irgendwie einzuordnen, wo ich, wenn ich jetzt das Spiel zur Verfügung hätte, wo ich das jetzt konkret einsetzen könnte. Also ich weiß jetzt nicht, im alten Lehrplan, meine ich, waren mal irgendwo so, ja, Kohlenstofffaser und Carbonwerkstoff genau. Und so drin. Das war, glaube ich, in der 12. Klasse bei Kunststoffe irgendwo. Ich habe das jetzt so oft gehabt, aber da meine ich, da war was drin, aber auch nur so am Rand. Aber im Neuen bin ich völlig überfragt. Ich habe noch gar nicht, weil ich noch gar nichts unterrichte in Chemie in den Neuen. Mhm. Ist es irgendwo drinnen? Könnte man da?
Also in Chemie, also den neuen Lehrplan der Gymnasien kenne ich jetzt tatsächlich im Chemiebereich auch noch nicht. Allerdings ist es, also bei den Realschulen ist es drin, in der 8. und in der 10. Klasse im Fach Werken. Die bauen das nämlich dann häufig auch so ein, dass das Spiel quasi als Vermittlung der Grundlagen gesehen wird, also dass man Einstieg in das Thema bekommt. Und dann kommt man zum Beispiel zu uns ins Schülerlabor an die Universität Augsburg, weil da machen wir ja dann quasi einen haptischen Baustein, wie man mit Faserverbundmaterialien dann haptisch arbeiten kann. Also wir arbeiten mit Ersatzmaterialien, also nicht mit Kohlenstofffasermatten und so Harz-Härte-Gemischen, sondern wir arbeiten mit Glasfasermatten und Leim, weil das einen ähnlichen Effekt erzielt, dass man das einfach mal erklärt, wie das funktioniert. Also warum macht man überhaupt Faserverbunde? Und dann bauen wir das quasi in so ein Tagesprogramm ein, wo es eben auch um das Fliegen geht, weil der eine Punkt, wo Faserverbundmaterialien ja auch zum Einsatz kommen, ist in der Luftfahrt und eben auch in der Raumfahrt, um dort eben entsprechend quasi leichte Materialien, aber trotzdem sehr stabile Materialien zu haben. Und so können wir eigentlich den Transfer mal sehr, sehr gut auch zum Alltag schaffen, weil ja auch so das Thema emissionsfreies Fliegen ja immer wieder oder etwas ist, was die Gesellschaft bewegt, was auch Schülerinnen und Schüler bewegt. Und von dem her kann man es eigentlich überall, also Faserverbundmaterialien könnte man eigentlich überall da einbinden, wo es auch um Nachhaltigkeitsthemen geht. Also ich habe schon viele Schulen gehabt, die auch so eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit gemacht haben und beispielsweise mal das Reisen in den Mittelpunkt gestellt haben und geguckt haben, wie funktionieren die einzelnen Transportmittel, aus was für Materialien sind die überhaupt gebaut. Man kann es auch im Bionic-Bereich einbauen, also ein Baum ist im wahrsten Sinne ja auch Faserverbund, also da gibt es eigentlich relativ viele Anwendungsmöglichkeiten außerhalb von Chemie.
Ja, ist dieses Spiel dann ausgerichtet auf reines Hintergrundwissen, also Theorie, oder ist es so, dass auch bestimmte Abläufe oder ja, wie eben gesagt, also so eine Art Ersatz oder zumindest eine Ergänzung zum praktischen Arbeiten, weil es gibt ja zweierlei, also ich kann in so einem Spiel natürlich Inhalte lernen, das lerne ich wahrscheinlich auch in anderen Spielen, wenn ich jetzt an City Skylines denke, wo man Städte baut, da lernt man extrem viel über Städtebau und zwar ernstzunehmend viel, also wie Staus entstehen und so weiter. Aber nichts über, wie ich es jetzt wirklich handwerklich mache oder plane oder sowas, sondern es ist halt mehr so eine Spielerei. Deswegen ist es ja auch ein normales Videospiel. Aber hat das Spiel dann auch so einen Ansatz, wo man sagt, na, da habe ich dann auch so ein Gefühl dafür, was ich tun müsste, wenn ich das könnte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist tatsächlich, geht es mehr um die Eigenschaften, weil Faserverbundmaterialien ja eben aus vielen verschiedenen Materialien bestehen können und man kann dann im Grunde über das, was an Eigenschaften vermittelt wird, also beispielsweise, dass die hitzebeständig sind, dass sie korrosionsbeständig sind, also über diese Eigenschaften darauf, das ist quasi der Hauptteil, auf den sich das Spiel bezieht. Und auf diese Eigenschaften kann man dann eben aufbauen mit praktischen Anwendungsszenarien, die man eben dann im Unterricht aufgreifen kann.
Wie wird denn das eigentlich dann von den Lehrern gemacht? Also wenn ich so ein Spiel oder so ein Modul quasi eines Serious Games in meinen Unterricht einbauen möchte, sage ich einfach, okay, heute gehen wir in den Computerraum oder bedarf das einer Vorbereitung und einer Nachbereitung? Wie ist es abgelaufen üblicherweise dann?
Also ich denke, das kommt immer darauf an, welche Art von Serious Game man einsetzt. Also bei unserem ist es eben so, dass es letztendlich ein Gesamtprogramm war, das wir gesagt haben, die Schule oder ist auch immer noch, also es machen manche Schulen, führen das ja immer noch so durch, dass sie quasi vorab dieses Spiel gespielt haben im Unterricht. Also das Thema beispielsweise, wenn man jetzt mal Realschule 8. oder 10. Klasse im Fach Werken, müssen die sich ja mit Faserverbundwerkstoffen auseinandersetzen. Und dann hatten die vorher in der Regel irgendwie so eine kurze Einführungsstunde mal, so 45 Minuten, was Faserverbundmaterialien überhaupt, wo kommen die zum Einsatz und dann eben speziell mal zu gucken, was sind die Eigenschaften, warum, also wie entsteht überhaupt ein Faserverbund, das wird dann eben über das Spiel abgebildet. Das haben die dann im Unterricht gespielt und sind dann zu uns ins Schülerlabor gekommen. Wir haben dann eben diesen Praxistag dazu gemacht und teilweise haben die Lehrkräfte dann im Nachgang das Spiel und eben diesen Schülerlabortag dann eben nochmal mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert und dann geguckt, wie können wir das quasi bei uns auf unseren Alltag anwenden oder beziehungsweise was sind Einsatzszenarien bei uns im Alltag oder je nachdem im Fach Werken zum Beispiel ist ja dann ganz häufig so, dass sie dann wirklich selber noch ein Werkstück aus Faserverbund bauen. Also beispielsweise eine Schule hat dann mal eine Schaukel gebaut und hat geguckt, was ist der Vorteil, wenn ich eine Schaukel jetzt aus Faserverbundmaterialien baue im Vergleich zu einer typischen Holzschaukel und was sind da die Vor- und was sind die Nachteile. Oder es gab auch welche, die dann eine Bank gebaut haben oder wir hatten auch ein Skateboard. Also das war dann ganz, ganz unterschiedlich. Oder wir haben beispielsweise auch P-Seminare von den Gymnasien, die zu uns gekommen sind, die das Thema Faserverbundwerkstoffe über so einen ganzen P-Seminar-Zeitraum hatten und die haben sich dann genau angeguckt, beispielsweise warum werden Skier aus Faserverbundmaterialien gebaut oder was könnte man da optimieren oder letztendlich, wie sieht auch das Recycling aus, weil das ist ja auch eine Frage von Faserverbundmaterialien, wenn ich die jetzt einsetze, was passiert dann, wenn die kaputt sind oder veraltet sind, wie können die recycelt werden? Im Brückenbau werden sie ganz viel eingesetzt. Wie kann eine Brücke konstruiert werden, die aus Faserverbundmaterialien ist? Und da ist das Spiel quasi immer als Einstieg gespielt worden.
Ja, ich glaube, da waren bestimmt mal welche von uns. Aber ich meine, also wir haben ein Brückenbau-Seminar.
Ja, genau, beim Brückenbauwettbewerb bin ich mir ganz sicher, genau,
dass da welche da waren. Ja. Und da hatten wir auch mal mit Kohlefasern irgendwas mal rausprobiert.
Ja, genau. Die stehen sogar noch bei mir, zwei Stück, zwei Brücken. Die zeige ich den Kindern immer, wenn sie kommen, dass Brücken eben auch so designt werden können, genau.
Ja, das ist immer ein Riesenspaß, also dieser Brückenbauwettbewerb, der ist klasse. Ja. Genau. Gibt es irgendeine Möglichkeit, solche Spiele zu finden? Also ich habe ja umgeschaut, ich meine, wenn man Videospiele spielt, kennt man Steam, da weiß man, okay, da gehe ich und da finde ich eigentlich jedes Spiel, was ich suche. Jetzt bezweifle ich, dass auf Steam Serious Games zu finden sind, ich meine, ich weiß es nicht. Und beim App Store in Google oder bei Apple finde ich natürlich auch, wenn ich suche, die passenden Spiele. Aber eine Plattform, wo man irgendwie als Lehrer mal schauen kann, wo gäbe es was, gibt es eigentlich nicht, oder?
Doch, da gibt es tatsächlich eine. Ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, wie die heißt. Genau, das ist das Serious Games Information Center. Mhm. Und wenn man auf die Seite guckt, da gibt es einzelne Kategorien, Gesundheit, Bildung, berufliche Bildung und dort gibt es auch einen Serious Games Katalog und da findet man die ganzen Spiele. Also da werden auch die Spiele quasi eingestellt, die dann eben auch von Wissenschaftlern noch angeguckt werden vorab, weil die eben dann natürlich, also man kann da ein Spiel eben einreichen und dann sind die dort gelistet.
Ah, prima. Das werde ich dann gleich verlinken. Das ist sehr schön. Genau. Ja, das war mir jetzt nicht bekannt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen rumgesucht, habe ein, zwei Spiele gefunden. Klimawandel habe ich was gefunden. Das haben wir dann auch gleich ausprobiert. Aber jetzt nicht so ein Portal. Also da bin ich ehrlich, da habe ich vielleicht auch nicht lang genug gesucht.
Nee, das findet man tatsächlich auch nicht gleich, was ich immer sehr, sehr schade finde, weil das ist das Serious Game Portal der TU Darmstadt, mit denen wir uns eben auch sehr, sehr viel zu spielen immer austauschen. Und ich finde es eigentlich eben total schade, dass das so wenig bekannt ist, weil da wirklich viel gelistet ist und die Serious Games Entwicklerinnen und Entwickler, die das eben im Rahmen von Forschungsarbeiten machen und so, die haben da eben eine Plattform, das auch entsprechend einzustellen.
Ja, eben, weil, also das ist ja ähnlich wie bei KI gerade, also wer wagt schon im Bildungsbereich irgendwas zu investieren, das kann ich mir vorstellen, ist bei Videospielen ähnlich. Ich meine, ein Spiel für die Schule zu entwickeln ist wenig attraktiv für einen Softwareentwickler, weil die Bereitschaft, da Geld auszugeben, einfach nicht da ist. Aber als Forschungszweck, genau, also dass man sagt, man hat da zumindest die Materialien aus den einzelnen Forschungsarbeiten, da bleibt ja was übrig, ne, was man der breiten Masse zur Verfügung stellen könnte, ganz genau. Ja, ich habe das auch so gemacht, ich habe am Lernprogramm gearbeitet mal, habe eins für die 5. Klasse gemacht, da war das ähnlich dann. Das ist dann irgendwo in irgendeinem Lehrer-Online, glaube ich, war das Portal gelandet, letztendlich, wo dann alle das nutzen konnten. Aber Geld verdienen ist mit sowas einfach utopisch, das kann man vergessen. Ja, noch, stimmt. Vielleicht kommt es ja noch, genau. Gibt es eigentlich Fächer, ich habe jetzt das Portal natürlich noch nicht angeschaut, aber vielleicht zeichnet sich das da ja dann ab, Fächer, die besonders häufig auftauchen, sind es, ich hätte jetzt spontan gesagt, das sind die MINT-Fächer, Aber das muss ja gar nicht sein, wenn es um Bereich, im Bereich Serious Gaming oder so Computer, ja, ich sag jetzt mal auch Simulationen und so weiter geht, was halt alles in diesem Bereich fällt. Ist da Erfahrungen,
Also
ob
ich glaube,
da,
genau, also ich glaube tatsächlich, dass der Schwerpunkt gar nicht unbedingt im MINT-Bereich liegt, sondern ich kenne tatsächlich relativ viele Ansätze, die so in der politischen Bildung was machen oder eben auch in den Sprachen, was sich da halt teilweise auch anbietet und da häufig oder auch so also im geschichtlichen Bereich, da kann man eben auch relativ viel machen. Also ich glaube, das ist ganz individuell, wo halt der Schwerpunkt gelegt wird, aber ich meine, dass es eigentlich mittlerweile für fast alle Fächer da ganz gute Serious Games gibt.
Ja, für Geschichte habe ich auch mal eins gefunden. Und stimmt, für, was war es? Für, also wie gesagt, das Klimaspiel, genau das hat man mal
Ja,
ausprobiert. Und
genau.
dann gab es, ach oh Gott, was war das? Das war gegen irgendwelche Heim. Ach Gott, das ist, ich weiß nicht mehr, ey, ich Schmarrn erzähle, es ist schon wieder ewig her. Aber stimmt, ja, richtig. Nee, in MINT war es gar nicht so prädestiniert. Klar, ich meine, das ist auch Quatsch, warum sollte das jetzt für. Ich würde mal so sehen, die Naturwissenschaftler oder das Klientel der Lehrer in den Naturwissenschaften ist halt aufgeschlossen, würde ich jetzt behaupten, gerade wenn es um solche technischen Sachen immer geht und haben dann immer, so geht es zumindest meiner Beobachtung nach, immer mehr Motivation, solche neuen Sachen einzusetzen. Das ist jetzt bei uns im VR auch so, jetzt haben wir halt neue VR-Brillen und dann kommen natürlich schon eher jetzt, sage jetzt mal, die naturwissenschaftlichen Lehrer oder die technisch interessierten Lehrerinnen und Lehrer auf mich zu und fragen, ja, wie ist das jetzt mit den Brillen? Kann man da mal was lernen? Eher jetzt nicht die aus den Geisteswissenschaften, weil oft man sich das nicht vorstellen kann. Also ist ein bisschen schade, oft auch, dass man nicht die Vorstellung hat, was ist möglich am Computer, und welchen, ja, wieder das blöde Wort Mehrgewinn, aber was habe ich noch für einen Zusatz? Gewinn an dem, den ich ja sowieso schon bringe, von meiner Person her, von meinem Unterricht her. Und da könnte ich jetzt noch ein Stückchen draufsetzen. Schadet ja nicht. Also ich kann da wirklich immer nur sagen, ausprobieren, weil so negativ man dem Videospielen gegenüber sein mag. Also ich würde das auch nicht gleichsetzen wollen. Also wie gesagt, viele sagen, ja, na, also auch dieses Gamification, das ist durchaus immer bei uns ein heißes Thema. Und ich bin auch nicht so der Fan von diesem Highscore-Lernen. Also ich habe das bei meinem Sohn auch schon gehabt. Ich weiß nicht, wo das war, ob das bei Anton war oder wo auch immer. Da ging es dann am Ende nur darum, den ersten Platz zu belegen aufgrund der verbrachten Lernzeit. Und von mir aus legen die dann das Handy mit der Lern-App neben sich, machen gar nichts. Hauptsache, sie landen dann auf dem Platz 1. Ich meine, ich weiß, woher das kommt, das Ziel mit der Gamification, und das Ziel ist ja auch hoch angesetzt, aber es ist teilweise läuft es, wenn es nicht gut gemacht ist, läuft es völlig daneben.
Genau, also das
Also.
ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist ja auch immer das Wichtige, zu gucken, wo macht es überhaupt Sinn. Also wir haben beispielsweise gerade auch eine Versuchsstudie laufen, wo wir einen Schülerlaborbaustein zum Magnetismus eben halt mit reinen Experimenten zum Magnetismus durchgeführt haben und quasi eine Vergleichsgruppe, wo wir das Ganze eben mit so gamifizierten Ansätzen nochmal angeguckt haben, weil wir dachten oder beziehungsweise weil die Hypothese war, dass man vielleicht bei dem gamifizierten Baustein vielleicht eine höhere intrinsische Motivation erzielen kann oder die Jugendlichen insgesamt vielleicht besser dabei bleiben, mehr Immersion haben. Aber letztendlich haben wir da jetzt, also das waren jetzt nur kleine Gruppen, die wir da miteinander verglichen haben. Also das wird natürlich schon der größeren Studie noch entsprechen, damit man da wirklich was Belastbares ableiten kann. Aber so bei den ersten Versuchen hat man jetzt schon gesehen, dass im Grunde allein das Experimentieren reicht, um ein hohes Motivationslevel zu schaffen und dass das Spielen tatsächlich sogar manchmal dann eher vom Lernen ablenkt, weil es eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, ist. Dann ist es nur noch dieser Wettbewerb, oh, wer ist als Erster fertig oder wer hat die meisten Punkte? Und es geht überhaupt nicht mehr darum, sich auf den Lerngegenstand zu konzentrieren. Und das ist eben die große Herausforderung, sei es beim Gamification, sei es bei den Serious Games. Also man muss immer gucken, wie ist das Ganze gestaltet, wie baue ich es ein, damit eben dieser Lerngegenstand nicht in den Hintergrund gerät. Und das ist eben eine ganz, ganz große Herausforderung in der Entwicklung von Serious Games, aber eben auch bei gamifizierten Ansätzen zu gucken, wie spannend oder wie ansprechend muss ich es gestalten, damit die Jugendlichen sich dafür interessieren, dass sie sich damit beschäftigen wollen. Aber wo ist quasi auch der Punkt, wo ich aufpassen muss, dass eben nicht die Spielmechanik und das spannende Setting drumherum vom Lerngegenstand ablenkt.
Also bei mir ist das so, ich frage mich oft, was steckt jetzt quasi da für ein für zusätzliche Lernmöglichkeiten dahinter, abseits des Fachwissens. Also es muss ja dann, ich meine, wenn ein Lehrer das gut macht und gut aufbereitet, dann ist es fachlich ja abgesättigt. Also dann ist es durch. Ich meine, wir sind jetzt nicht auf einem Level der Universitäten, die so tief gehen, dass wir da wahnsinnig viel Stoff hätten. Also wenn wir das so weit erklärt haben, dass die meisten sagen, alles klar, das habe ich verstanden, damit komme ich weiter, wir können zum nächsten Kapitel gehen, ist das ja okay. Jetzt wäre halt die Frage, was kann ich mit so einem Gamification oder überhaupt mit so einem Gaming-Ansatz vielleicht noch zusätzlich an Lernmöglichkeiten bieten, abseits jetzt dem rein inhaltlich fachlichen. Ist da irgendwas, hat sich da irgendwas rauskristallisiert? Vielleicht auch im sozial interaktiven Bereich, wo Leute dann auch interagieren müssen miteinander oder sich absprechen müssen miteinander?
Ja, genau. Also diese Interaktionsformen, die können durch Spieleinterventionen tatsächlich gestärkt werden. Also auch wir haben auch so dieses Expertenlernen, dass Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel sehr game-affin sind, dass die Kindern und Jugendlichen helfen können, die eben nicht so game-affin sind oder die sich zum Beispiel auch mit so Apps auf dem Tablet nicht so gut auskennen. Also es ist heutzutage wahrscheinlich jetzt nochmal anders, aber zu der Zeit, wo ich mit dem Spiel an die Schulen gekommen bin, war es so, da waren noch nicht wirklich viele Schülerinnen und Schüler mit Tablets wirklich vertraut oder auch mit Handys, die mit App gearbeitet haben. Und da war es zum Beispiel so, dass sie sich unheimlich gut gegenseitig geholfen haben oder teilweise auch, wenn Schülerinnen und Schüler den Text nicht gleich verstanden haben, dann hat zum Beispiel der Lernpartner da helfen können. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, so Spiele dann einzubauen und miteinander zu spielen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man durch diese spielebasierten Ansätze oft auch an Themen rankommt, wo die Kinder und Jugendlichen vielleicht so von sich aus eigentlich gar nicht so gern drüber sprechen wollen. Also ich bin ja bei uns auch für das KI-Bildungsprogramm zuständig und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass über so einen Gamification-Ansatz wie beispielsweise Lego Serious Play schon die Möglichkeit besteht, dass Jugendliche sich mehr öffnen und auch so über ihre Ängste oder ihre Vorstellungen, was künstliche Intelligenz ist, sprechen können, wenn sie das eben über so einen game-basierten Ansatz visualisieren können. Also viel besser auch, als wenn wir das zum Beispiel mit Design Thinking Methoden herleiten oder wenn wir einfach mal sagen, wir machen jetzt eine Themensammlung an der Tafel, was stellt ihr euch denn unter künstlicher Intelligenz vor? Da kommen ganz andere Sachen raus, weil das einfach nicht so ins Detail gedacht ist, als wenn ich es beispielsweise mal mit Lego-Bausteinen visualisieren kann. Und da kommen immer ganz spannende Ansätze raus, um einfach mal so zu sehen, was bewegt die Jugendlichen, was wir vielleicht auch aufklärungstechnisch abfangen, gerade wenn so Ängste vor künstlicher Intelligenz angeht. Also da finde ich, können spielbasierte Ansätze schon einen sehr, sehr guten Beitrag leisten.
Ja, ich kenne das jetzt bei uns nur aus Minecraft Education. Also wir haben halt dafür Projekttage mal was gemacht und da war es halt ganz witzig zu beobachten. Man kann ja bei Minecraft Education entweder auf einem Server zusammenspielen, also wenn man quasi einen Host erstellt, wo dann die Schüler drauf zugreifen können, dann ist man auf einem gemeinsamen Server, also auf einer gemeinsamen Welt. Und dann war das quasi so ein Areal mit so 10 Feldern und jeder musste halt zum Thema Zukunftstechnologie halt einfach das Haus der Zukunft bauen und hat dann den Arbeitsauftrag bekommen. Und in einer Gruppe hat es also super funktioniert, die hatten sich relativ gut unter Kontrolle, weil ich habe mir, ein Thema war bei uns dann eben auch Cybermobbing und überhaupt auch gegeneinander angehen im Internet, so ein bisschen anonymisiert. War da dann gar nicht. Also jeder hat für sich gebaut, jede Gruppe, und es kam zu keinem Streit. Und in der zweiten Gruppe war gar nichts möglich. Also die haben gar nichts zustande gebracht, sondern jeder hat gegen jeden irgendwie probiert, immer irgendwie gegenzuarbeiten, was kaputt zu schlagen, was anzuzünden. Also war Wahnsinn. Und da sieht man schon allein, wie unterschiedlich Gruppen sind und wie gut man das dann eben auch in so einem Spiel, das kann man zwar auf dem Pausenhof beobachten, aber hier war es jetzt wirklich live im Unterricht. Ich habe das laufen lassen und da hat man halt am Ende drüber geredet, weil es war ja auch eigentlich das Ziel, dass es genauso ausartet. Das habe ich denen noch nicht gesagt, weil das eigentliche Ziel war dann am Ende auch zu sagen, seht euch das mal an, so läuft es im Internet. Also so passiert es eben, dass Leute einfach hemmungslos trollen und so weiter und wie sie das finden. Ja, und das fanden sie natürlich nicht toll, weil das einfach keinen Spaß gemacht hat. Aber das meine ich eben, also abseits dem, dass man jetzt sagt, bau mal was zum Thema, wo man dann lernt, ja, wie würde ich ein Haus bauen, passieren dann eben solche sozialen Interaktionen, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung dann, ja, in dem einen Fall sogar dann komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Serious Game so einen Ansatz hat, also dass es eher abseits dem rein thematischen geht, sondern dann auch sagt, wie kann ich eigentlich jetzt hier als Team funktionieren und sowas könnte ich mir schon auch vorstellen. Es hat dann gar keinen so einen Fachbezug, oder? Sondern es ist dann einfach, ja, da wird halt sowas trainiert wie Teamwork oder sowas.
Genau, ja.
Genau, das gibt es mit Sicherheit auch. Da muss ich ja mal suchen auf der Plattform. Super. Ich hatte mir jetzt nur aufgeschrieben, es bietet ja zusätzlich zu dem Sozialen jetzt auch im Sinne Digitalisierung und so weiter auch noch vielleicht andere wichtige Rollen oder wichtige, sagen wir mal, Zusatzqualifikationen. Was werden da denkbar, gerade jetzt zum Jetzt-Zeitpunkt, wo uns da diese KI-Welle so überrollt? Ist da irgendwas bekannt, was gerade so im Trend liegt, wenn es um die Verknüpfung vielleicht sogar geht von diesem Gaming-Ansatz und den ganzen aktuellen Digitalisierungsthemen, die einem so umtreiben im Unterricht? Oder ist das eher ein isoliertes Gebiet, dieses Serious Gaming?
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich überall mit reinspielen kann. Ich glaube, also klar, künstliche Intelligenzanwendungen können natürlich auch in Spielen zum Einsatz. Jetzt im Bildungskontext glaube ich tatsächlich eher noch weniger. Also ich glaube, dass das eher so in der Videospielwelt oder in der kommerziellen Spielwelt eine Rolle spielt, weil man, denke ich, natürlich schon auch gucken muss, wie kann man sinnvoll einsetzen und was ist zum Beispiel auch Datenschutz technisch zu beachten. Also das ist ja gerade im Schulkontext auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Durch künstliche Intelligenz, Anwendungen in Spielen öffnen sich natürlich nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten, wobei ich halt denke, dass das eben, wie ich vorher schon gesagt habe, eher so in dem kommerziellen Bereich ist, bis das so im Bildungsbereich tatsächlich ankommen wird, glaube ich, dass einfach noch ein bisschen dauern, weil man momentan ja auch noch gar nicht so genau weiß oder viel daran jetzt gerade testet, wie sich künstliche Intelligenzanwendungen überhaupt in den Schullernalltag einbringen lassen, was da sinnvoll ist, wo die Grenzen sind und wo man vielleicht eben auch gerade im Bereich Datenschutz, im Bereich, wo bekommt man die Daten überhaupt her, was passiert dann mit den Daten weiter, einfach noch drauf achten muss oder noch nicht so weit ist, dass man das jetzt, glaube ich, so einfach in die Spielentwicklung für Serious Games im Schulalltag einsetzen kann.
Naja, das ist ja der Datenschutz, gerade bei Spielen immer schwierig, wenn man auch Daten erheben will, also von Schülern, die müssen ja immer anonymisiert sein und ach, doje. Ja, das glaube ich jetzt. Haben wir jetzt VR-Brillen angeschafft und da könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt da auch mit Ihrem Forschungsgebiet schon mit drin stecken in der virtuellen Realität. Gibt es da schon Erkenntnisse? Habe ich da jetzt völlig neue Möglichkeiten, das Ganze jetzt auch in der praktischen Arbeit irgendwie noch mit einzubringen oder ist das alles so ein bisschen gehypt gerade und naja, steckt nicht viel dahinter?
Sie meinen jetzt die virtuellen?
Genau, ja, es gibt jetzt die Oculus Quest, die kann sich eine Schule leisten und so weiter und so fort, ne?
Also ich glaube, es gibt Szenarien, wo man sie gut einsetzen kann. Also kann ich jetzt auch aus dem Schülerlabor-Kontext sagen, wir haben 2, 3 so Sachen. Beispielsweise kann man bei uns die ISS besuchen virtuell. Also da kann man natürlich anders eintauchen, als wenn ich das einfach in dem Film sehen kann. Bekomme ein besseres Gefühl dafür, wie sich die Astronauten da so fühlen. Es gibt andere virtuelle Szenarien, wir haben beispielsweise auch was, wo man DNA zerlegen kann, wo man so mal das Größenverhältnis von der DNA sehen kann, also wie groß die wirklich ist, so quasi, was sich ja Schülerinnen und Schüler immer sehr, sehr schwer vorstellen können, eben abgebildet in so einer virtuellen Welt. Also es gibt Szenarien, die sind sehr, sehr gut. Was ich da nach wie vor sehr, sehr schwierig finde, ist einfach die Handhabung. Also man braucht eigentlich schon ein richtig gut ausgebildetes Personal, dass man selber wirklich Szenarien entwickeln kann für die Brillen. Also bei uns zum Beispiel machen das immer die Informatikstudierenden, weil die in Anführungszeichen Lehrämtler, die bei uns im Schülerlabor mitarbeiten, sich das so gar nicht aneignen könnten, so einfach, dass sie selber so Szenarien für die Brillen bauen. Das ist auch unheimlich zeitaufwendig, also je nachdem, wie man die Brillen einsetzen möchte. Und was ich auch schwierig finde, es haben ganz viele Kinder und Jugendliche haben einfach auch mit dieser Motion Sickness zu kämpfen. Also das ist natürlich bei den MR-Brillen, wo man so die Welt um sich rum noch sehen kann, besser als jetzt mit diesen reinen VR-Brillen. Aber ich finde es schon schwierig. Also es klagen auch viele danach, dass ihnen eben so ein bisschen schwindelig ist, dass sie vielleicht auch Kopfschmerzen kriegen. Die Brillen, finde ich, sind auch nach wie vor immer noch sehr, sehr schwer. Also natürlich nicht mehr so schwer wie die ersten Brillen. Aber jetzt trotzdem, wenn man sich vorstellt, man hat die längere Zeit auf, dann ist es, glaube ich, schon sehr, sehr anstrengend. Und deswegen bin ich tatsächlich so im Kontext mit Jugendlichen und Kindern da noch skeptisch, inwiefern sich das da durchsetzen wird. Also dass man längere Szenarien damit durchgehen kann. Ich finde, so kleine Anwendungen, dass man mal bestimmte Sachen einfach zeigen kann, wie sieht das virtuell aus, ist es sicherlich nicht schlecht, weil man eben auch noch mehr eintauchen kann, also mehr Immersionserleben hat, als wenn man das jetzt rein eben an dem PC irgendwie sich eine Simulation anschaut oder so. Aber ich finde, sie hat halt schon auch sehr, sehr viele Hürden. Und von dem her ist immer die Frage, wie viel Zeit und Ressourcen hat man dann da reinzustecken, damit man quasi die Hardware gewinnbringend einsetzen kann.
Ja, also so war auch der Ansatz, den wir eigentlich mit den Brillen verfolgen wollten, dass man halt zum Beispiel in der Stationenarbeit, ja, dass man sagt, man hat da eine Stationenarbeit und eine Station ist dann mit den Brillen und das sind dann ja auch nur 5 Minuten oder 10 Minuten maximal, ja, die Kinder die Brille aufhaben, dann kann man das aus einer ganz anderen oder auf eine ganz andere Art erleben. Und genau, dann geht es halt weiter zur nächsten Station. Ja. Aber allein, dass man das anbieten kann, finde ich, das ist schon eine tolle Sache, weil da gibt es bei YouTube VR oder es gibt auch bei Wanda und wie diese Anwendungen alle heißen, wo man ja diese Google Earth Materialien quasi virtuell dann noch nutzen kann. Das ist natürlich schon was anderes, wenn ich am Vesuv stehe und dann da mal runtergucken kann und so. Das ganz ist schon, genau. Das muss man schon zugeben. Ich bin da schon auch immer wieder baff, wie einen das dann reinzieht. Und anders als ein Bild. Ne? Also das ist einfach so.
Ja, absolut.
So. Und viel mehr ist es dann auch nicht, noch nicht. Ja. Ich denke auch, dass gerade die Anwendungen, also ich habe jetzt nichts gefunden von den Anwendungen her. Also man jetzt sagt, da gibt es ja auch so kleine Anwendungen, wo man Jobs kennenlernt und Handgriffe und so. Ja, okay. Genau. Und es gibt auch von den von den Berufsschulen gibt es schon auch professionelle Anwendungen, gerade was die Gefährlichkeit, wenn es um Elektrotechnik geht. Die haben da wirklich tolle Sachen. Da kann ich es mir vorstellen.
Da macht es auch Sinn. Also da gibt es mit sehr, oder beispielsweise, ich habe auch schon eine Anwendung gesehen, wo man das Schweißen lernt. Also wie funktioniert das? Und man kann man das eben erstmal so virtuell durchführen, bevor man selber schweißt. Bei solchen Sachen kann das mit Sicherheit einen großen Mehrwert bringen. Wie gesagt, ich denke eben, man muss eben gut hinschauen, wo macht es wirklich Sinn, das einzusetzen und wo hat man eben dann auch vorhandene Ressourcen, dass es eben fertige Materialien zum Beispiel gibt, die man dann einfach spielen kann. Also der Entwicklungsaufwand ist halt einfach wahnsinnig hoch, wenn man selber Inhalte generieren möchte.
Ja, genau. Und da ist halt die Hoffnung, ne, mit KI, dass man dann quasi irgendwann in 3-4 Jahren dann sagt, was man will und dann
genau.
Mal schauen.
Das fertige Setting, das wäre schön, ja.
Ja, so ist immer so Science Fiction, ja, genau. Ja, jetzt kommt ja bald zu uns an die Schule, wenn alles klappt, der Herr Dr. Mehring, das ist ja der Digitalminister und der ist ja doch sehr engagiert, wenn es ums Gaming geht. Jetzt weiß ich nicht, gibt es da auch irgendwelche Bestrebungen? Wenn ich ihn fragen kann, dann werde ich das vielleicht auch machen, aber wie ist es generell bei der Finanzierung von solchen Projekten? Ist da die Uni für sich oder kann ich da Töpfe anzapfen, wenn es um sowas geht? Weil ich höre immer, nicht nur jetzt von ihm, sondern auch generell auch von Herrn Söder und so weiter. Und das kriegt man auch mit, das ist durchaus berechtigt, das zu behaupten. Gaming-Bundesland Bayern. Ist da was dran oder gibt es da Möglichkeiten zur Finanzierung, wenn jetzt einer sagt, ach, das interessiert mich, aber da würde ich gern mal, ich mache jetzt gerade Abitur und das interessiert mich total, das Thema. Da würde ich mich gern mehr engagieren oder Studenten, die sagen, ja, also in dem Forschungszweig, das finde ich total spannend, ernstzunehmende Spieleentwicklung mit einem abseits der finanziellen Geschichte einer, sag jetzt mal, Zielsetzung. Ne? Ich meine, klar, die meisten denken ans Geld, wollen damit Geld verdienen, aber gibt ja auch immer wieder welche, die sagen aus Ideologie, nein, das will ich mal wirklich nutzen, um was zu schaffen, was es so vielleicht noch nicht gab. Gibt es da irgendwas?
Ja. Das finde ich eben tatsächlich so ein bisschen schade, weil es gibt sehr, sehr viel Förderung für den kommerziellen Bereich. Also es gibt jetzt, glaube ich, auch dieses Gaming-Haus in München,
genau, ja, das meine ich, das habe ich bei ihm gesehen. Genau. Mhm.
Genau, das sind aber aus meiner Sicht eher Förderungen tatsächlich für Startups oder für Unternehmen. Was ich sehr schade finde, und das ist eigentlich was uns in der Serious Games Branche schon seit vielen Jahren aus Wissenschaftssicht auch immer wieder bewegt, ist, dass es eigentlich keine Förderprogramme gibt, wo tatsächlich eben die Wissenschaftler, die zu Gamification forschen und zu gamebasierten Ansätzen und halt ihr Know-how bei der Entwicklung von so Serious Games aus pädagogisch-didaktischer Sicht einbringen könnten und für Unternehmen. Also das ist quasi so kombi-interdisziplinäre Teams sind, weil das ist eigentlich, glaube ich, oder wäre am Ende genau das, was es ausmachen würde. Also ich hatte beispielsweise schon mit zwei Unternehmen zu tun, die Serious Games entwickelt haben oder entwickeln wollten und die dann gesagt haben, sie scheitern tatsächlich eben an dieser pädagogischen Kompetenz, weil sie können sich, also sie haben natürlich das Know-how, wie kann man ein Spiel möglichst eindrucksvoll gestalten, welche Soundeffekte, welche Grafiken, was für virtuelle Szenarien man entwickeln kann, also die haben die Informatiker dafür, die haben die Leute, die es zeichnen können, aber dass es eben dann didaktisch so aufbereitet ist, dass die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler damit arbeiten kann, das ist halt schon auch nochmal ganz anderes Level. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade. Also da gibt es aus meiner Sicht einfach zu wenig Förderprogramme, wo so interdisziplinäre Teams in dem Bereich, also da könnten ja eben auch Lehrkräfte zum Beispiel als Experten dabei sein und sagen, für den und den Bereich zum Beispiel ist für uns jetzt super spannend, da ein Serious Game zu haben, weil das was ist, was beispielsweise an allen bayerischen Schulen gelehrt wird. Und da wäre jetzt ein Unterrichtsmaterial, das Game-basiert wäre, sinnvoll. Dann wären es super spannende Kooperationsprojekte. Und da ist mir zum Beispiel gar nichts bekannt, wo man da Förderung dafür erhalten könnte.
Naja, das wäre doch mal eine Botschaft nach außen, genau. Ich dachte vielleicht, dass dieses Gaming-Haus, ich habe davon auch gelesen, das so mit implementiert quasi, dass das also so eine Kooperation zwischen allen Bereichen. Also, aber es ist klar, ich meine, das ist die Wirtschaft und die Wirtschaft ist selten die EdTech-Wirtschaft, sondern es ist halt mehr die Unterhaltungsbranche gemeint, weil klar.
Weil da kann man halt auch das Geld verdienen, wie Sie vorher gesagt haben. Also das ist halt darum das Problem. Das finde ich halt für die Schulen auch schade, weil die Schulen haben ja auch nicht das große Budget, sich einfach Serious Games dann zum Beispiel zu kaufen, sondern da wäre es halt einfach schön, wenn es Kooperationen gäbe, wo die Schulen vielleicht dann eben auch kostenlos auf solche Materialien zugreifen können, weil letztendlich in dem Moment, wenn das Unternehmen entwickelt, muss das Unternehmen ja am Ende des Tages damit Geld verdienen. Also es muss ja dann wieder irgendjemand bezahlen. Und über so Forschungskooperationen könnte man da vielleicht auch die Serious Games Forschung noch mal weiter voranbringen.
Genau, also zum Beispiel. Ich meine, klar, das Digitalministerium habe ich schon immer mal wieder gesehen. Die haben da schon tolle Sachen. Also auch für den virtuellen Bereich unterstützen die oder finanzieren sie ja diese XR Explorer Schools Zertifizierung. Genau. Oder eben auch, es gibt auch so ein neues FWU. E-Book zur Natur und Technik, da haben sie jetzt auch mit drin. Das ist auch super, also gefällt mir sehr gut. Das sind halt genau die Sachen, gut, da bin ich jetzt vielleicht sehr affin dabei, aber ich finde es toll, wenn dann so Kleinigkeiten immer wieder im Unterricht eingefügt werden können, wie eben so ein E-Book mit so kleinen interaktiven Übungen. Das muss ja jetzt nichts sein, was ich die ganze Zeit benutze, aber allein der Abwechslung wegen. Und das sind auch bei solchen Serious Games natürlich ein super Geschichte rein, um eine Abwechslung reinzukriegen. Und wenn es nur für eine Vertretungsstunde ist. Ich habe jetzt heute auch wieder Vertretung gehabt und dann hat man halt bei code.org einfach nur diese Hour of Code angemacht und die waren eine Stunde komplett weg und haben da überlegt, wie sie jetzt die Figürchen programmieren, dass die da um die Ecke laufen. Das macht halt einfach Spaß. Da erwische ich mich ja selber bei. Da würde ich ja am liebsten gleich wieder auch mitmachen, weil das einfach was ist, was einen so ein bisschen wieder aus dem Schulalltag katapultiert, wo es ja nur darum geht, Lehrer stellt eine Frage und dann weiß ich es, jetzt war der wieder schneller, ja gut. Das ist halt für manche dann auch anstrengend, das verstehe ich schon. Dann immer so kleine Sachen, das ist, ja, aber wer soll es bezahlen? Aber wie gesagt, das Digitalministerium hat da schon ein, zwei tolle Sachen und ja, weiter so. Und vielleicht auch in die Richtung, das wäre natürlich toll. Also es würde mich freuen, weil da habe ich jetzt für mein Gefühl viel zu wenig bisher machen können. Also ich würde das viel mehr nutzen, aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal auf dem Portal und vielleicht kann ich da in Chemie, Bio, mehr haben wir nicht, aber mal gucken. Ja, prima. Also ich bin mit meinen Fragen am Ende. Das letzte Wort hat gerne immer der Gast oder die Gästin, wenn es ein letztes Wort noch gibt oder wenn es noch irgendwelche anderen Anliegen gäbe. Von mir aus auch gern noch mal kurz zu diesem Lego. Also ich habe das ja auch auf Ihrem LinkedIn-Account gesehen. Also Sie machen das ja auch mit Lehrern, so für Lehrerfortbildungen, oder? Wie?
Genau. Ja, funktioniert ganz
das? Also ganz irgendwie war ganz interessiert. Oh, das muss ich auch mal. Da will ich auch mal hin.
Sehr cool. Genau, auch, nee? Also das... Genau, also ich bin Lego Studios Play Trainerin, weil man kann die Methode des Lego Studios Play eben für verschiedene Ansätze verwenden. Also beispielsweise im Unternehmenskontext gebe ich da auch relativ viele Workshops, wo es darum geht, dass sich Projektteams in Unternehmen neu finden sollen, dass man eine gemeinsame Vision von etwas entwickelt. Man kann es aber auch im Einzelcoaching einsetzen, also dass Personen mal so ihr eigenes Umfeld sich anschauen und gucken, wo stehen sie gerade, wo möchten sie gerne hin. Da ist es quasi so, dass Lego Studios Play folgt immer einem festen Vorgehen. Also es gibt am Anfang so ein Warm-up. Also es ist nicht so dieses, also viele meinen immer, ja, das ist so Lego-Spielen, es ist viel, viel mehr, sondern es ist letztendlich eine Methode, um so ein bisschen die innere Welt nach außen zu bringen, zu visualisieren, indem man eben hergeht und sich erstmal so ein bisschen warm spielt tatsächlich, um zu gucken, wie kann man Legosteinen Metaphern zuordnen, weil es gibt ja nicht für alles, was man gerne sagen oder visualisieren möchte, einen Legostein und macht man meistens in so Gruppen von 10 bis 16 Personen. Und dann gibt es eben eine Aufgabenstellung, beispielsweise, wenn sich eben ein Team neu findet, wie können wir unsere Teamzusammenarbeit optimieren? Und dann kann man eben gemeinsam, kann jeder erstmal so seinen Ist-Stand bauen und visualisieren und mal gucken, wo steht er selber gerade, so die Herausforderungen. Dann teilt man das mit den anderen und da ist es eben auch so, dass die anderen Teilnehmer aus dem Workshop, die kriegen halt auch ein besseres Gefühl dafür, wo steht diese Person gerade, vielleicht hat die gleichen Herausforderungen wie ich. Vielleicht gibt es da eben Parallelen zu mir, vielleicht ist es aber auch was ganz, ganz anderes als das, was mich zurzeit bewegt. Und dann geht es eigentlich so in die Richtung, dass man eben gemeinsam schaut, wie kann man die Einzelmodelle zu einem Gruppenmodell zusammenbringen, also wie können beispielsweise die einzelnen Vorstellungen davon, wie eine Teamarbeit aussieht, mit allen zusammengelebt werden, dass man einfach mal guckt, was könnten Schritte sein, dass sich da alle wiederfinden. Und dann kann man eben so große Modelle machen und so die wichtigsten Punkt sich als Team ableiten und anhand von diesen Lego-Modellen dann eben auch weiterarbeiten, also dass man dann quasi nach einem halben Jahr sich das mal anguckt und sagt, okay, was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert, also welche von diesen Schritten, die wir damals mit dem Lego-Modell dargestellt haben, haben wir für uns jetzt umgesetzt, welche Schritte fehlen uns noch, warum haben wir die Schritte zum Beispiel noch nicht umgesetzt oder welche waren davon jetzt so, dass wir gesagt haben, haben wir ausprobiert, funktioniert für uns aber trotzdem nicht gut, also es ist eine Methode, kann man eben sehr, sehr gut Herausforderungen auch moderieren. Und kann man eben ganz verschieden auch einsetzen. Also ich setze es beispielsweise auch mit Schülerinnen und Schülern ein, um so diesen Ist-Stand eben rauszufinden, wo stehen die beim Thema künstliche Intelligenz, weil uns das eben immer interessiert, was kennen die Schülerinnen und Schüler schon, nehmen die so an gesellschaftlichen Themen mit, sind mehr Ängste und Barrieren mit dem Thema verbunden oder ist es tatsächlich so, dass die eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was künstliche Intelligenz ist. Das kann man eben mit der Methode sehr gut moderieren und das ist eben sowohl im Schulkontext kann man die gut einsetzen, wie eben auch im Unternehmenskontext oder wenn man selber einfach Fragestellungen hat, mal sich das anschauen möchte und sich mal so ein bisschen reflektieren möchte. Genau.
Ihr habt das ehrlich gesagt noch nie so gesehen. Also es war jetzt wirklich so, dass ich sage, ja, jetzt druckt mein Sohn hier schön vor sich hin was aus. So, Dankeschön, tschüssi. So, jetzt. Genau. Ja, also ich habe das nur auf Fotos gesehen und dachte mir, das wäre jetzt mehr so, wie wir es halt machen, so aus der technologischen Sicht. Ne? Also man nimmt Lego, um Roboter zu bauen oder irgendwas. Mir war das gar nicht bewusst, dass das jetzt in die Richtung geht, ganz genau. Ja, cool.
Genau. Das klingt total spannend. Das ist tatsächlich, das ist eben so das typische Lego-Bauen. Das ist die Außensicht. Also wenn ich zum Beispiel eben einen Roboter baue, einen LKW baue und beim Lego Serious Play geht es aber tatsächlich darum, die innere Sicht zu visualisieren.
Ja, wie gesagt, also total spannend und total interessant. Also da gibt es sicherlich für uns Lehrer auch was. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas auch mal im Unterricht macht. Das ist für die Schüler wahrscheinlich, was machen wir mit Lego? Denken an Molekülbau, denken an alles Mögliche, aber an sowas denken die wahrscheinlich nicht. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Zeit. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde, aber doch länger, als ich dachte. Aber total interessant. Also ich, wie gesagt, ich kann mich ja für sowas begeistern. Hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch was, denke ich auf alle Fälle, also was mitnehmen konnten. Und ja, wie gesagt, ich verlinke das in den Shownotes. Dann kann jeder auch ein bisschen reinschauen und mal suchen für sein Fachgebiet oder für ja, Gebiete, die vielleicht interessant sein könnten. Und wie gesagt, die Vertretungsstunden auch nie vergessen. Also ich,
ja,
man sucht immer händeringend gerne nach irgendwas. Und oft ist es dann doch so nah. Mittlerweile haben wir einen Tablet-Koffer. Viele Schülerinnen und Schüler, zumindest jetzt ab der 8. Klasse, haben ja dann eh standardmäßig ihr digitales Endgerät und hat man ja auch diese Möglichkeiten, gerade wenn es im Browser läuft, einfach mal zu sagen, probieren wir das doch jetzt mal aus. Und am Ende der Stunde kann man vielleicht so eine Feedback-Runde machen. Und ja, ich habe das dann auch mal rückgemeldet, einfach so. Also warum nicht? Manche freuen sich ja. Wenn keine Reaktion kommt, auch egal. Aber die hat sich gefreut und hat gesagt, ach cool, danke. Und die Schüler freut es auch. Ach, wir haben unsere Arbeiten weitergegeben und haben ein bisschen was bewirken können, vielleicht sogar bei der einen oder anderen Entwicklung. Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
Super. Ja, ich sag danke.
Okay. Dann. Alles klar.
Ciao. Schönen Nachmittag noch.
Ebenso. Dankeschön. Tschüss. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.